HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Tja, wie geht's weiter mit der Energie auch bei uns in Hessen? Das weiß keiner so richtig genau, aber man muss darüber sprechen. Und deswegen hat in Wiesbaden ein Gasgipfel der hessischen Landesregierung stattgefunden. Mit dabei waren unter anderem Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, aber auch Energieunternehmen. Ziel des Gipfels war es, sich über die aktuelle Situation auszutauschen, vor allem mit Blick auf den Winter, wenn wieder verstärkt mit Gas geheizt wird. Auch in Hessen ist die Sorge nämlich groß, dass die Energieversorgung im Winter nicht ausreicht. Die immer weiter steigenden Energiekosten betreffen nicht nur private Haushalte, sondern auch Unternehmen in Hessen. Reporterin Ariane Focke berichtet für uns.
10 bis 15 Millionen Kilowattstunden Strom und das pro Jahr. So viel werden bei der Firma Kalksandsteinwerk Wiesbaden verbraucht. Bisher hatte das Unternehmen Energiekosten zwischen 500.000 und 1 Million Euro, sagt Geschäftsführer Rudolf Dombrick.
Wir reden jetzt über 2 Millionen. Die Mehrkosten sind höher als die gesamten Personalkosten hier im Hause.
Die Firma hat ihren Gasverbrauch in den letzten Jahren bereits um 25% gesenkt. In kleinen Schritten gehe auch noch mehr, sagt Dombrick. Aber die Firma könne eben nicht von jetzt auf gleich komplett auf Gas verzichten. Auch private Haushalte spüren die steigenden Energiepreise. Vor allem Alleinstehende und Alleinerziehende, sagt Nicola Hensel. Die Juristin leitet das Projekt Hessen bekämpft Energiearmut von der Verbraucherzentrale Hessen. Letzten Monat hat sich eine Rentnerin bei ihr gemeldet. Ihr wurden 980 Euro für Gas abgebucht.
Sie kann das mit einer Rente von 1200 Euro nicht bezahlen. Die Frau war sehr verzweifelt. Sie hat wortwörtlich gemeint, ich nehme mir gleich einen Strick, wenn das so weitergeht, um mal die Massivität der Problematik Ausdruck zu verleihen. Und viele Menschen sind verzweifelt, weil sie das einfach nicht mehr bezahlen können.
Von der Politik verlangt die Verbraucherschützerin vor allem Gas- und Stromsperren spätestens im Herbst generell zu verbieten. Damit niemand befürchten muss, in einer dunklen oder kalten Wohnung zu sitzen. Zu dieser Forderung wurde heute nach dem Gipfel nichts gesagt. Ansonsten wurde viel gesagt, was schon vorher bekannt war. Der eingerichtete Krisenstab der Landesregierung oder das Energiesparpaket, mit dem das Land in der kommenden Heizperiode bis zu 15% an Energie einsparen will in den eigenen Liegenschaften. Ein ganz konkretes Ergebnis hat Ministerpräsident Rhein auf Nachfrage aber dann doch noch genannt.
Dass ich mit den Sozialverbänden noch mal einen runden Tisch einberufe, um hier natürlich auch über die Fragen zu sprechen, wie betroffen sind Menschen eben mit geringen Einkommen oder mit mittleren Einkommen. Was können wir als Land hier tun? Wie können wir als Land unterstützen?
Die Regulierungsgewalt liegt eben beim Bund. Auch das hat Rhein heute noch mal betont. Mit dabei beim heutigen Gasgipfel war auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Sie entscheidet im Notfall, welche Unternehmen auch in Hessen wie viel Gas bekommen bei einem Gasengpass im Winter. Ziel sei es nach wie vor, eine solche Gasmangellage zu vermeiden, sagt Müller. Dazu müsste Deutschland mehr Gas aus anderen Ländern bekommen, mehr Gas sparen und dazu noch mehr einspeisen. Bei der Einspeisung hatte Müller heute aber gute Nachrichten.
Wir sind inzwischen bei über 72% Speicherbefüllung. Das ist besser als in den letzten Wochen und Monaten. Es ist noch nicht gut genug. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Ziel der Bundesregierung, nämlich zum 1. September 75% Speicherbefüllung, das werden wir erreichen.
Die SPD im Hessischen Landtag zeigte sich nach dem Gasgipfel enttäuscht. Ihr fehlten konkrete Maßnahmen wie Entlastungspakete für hessische Bürgerinnen und Bürger. Das SPD-Fazit fällt daher auch entsprechend hart aus. Der Gasgipfel habe viel heiße Luft produziert, mit der man aber leider nicht heizen könne.
Gasgipfel der hessischen Landesregierung in Wiesbaden. Über die Inhalte hat uns Reporterin Ariane Focke informiert. Hoher Besuch in Nordhessen. Bei einer Tour durch Hessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag auch den Heizungshersteller Viessmann in Allendorf besucht. Der Bundeskanzler hat sich unter anderem über die Herstellung von Wärmepumpen informiert. Unser Reporter Nicolas Frühling war bei dem Besuch dabei.
Unter lautem Gejubel der Mitarbeiter von Viessmann fährt Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Gelände des nordhessischen Heizungsherstellers vor. Zuerst werden die Hände von Geschäftsführer Maximilian Viessmann und seinem Vater, dem ehemaligen Geschäftsführer Martin Viessmann, geschüttelt, danach die Mitarbeiter begrüßt. In einer Führung bekommt Olaf Scholz die Geschichte des Unternehmens Viessmann näher gebracht. Anschließend schaut er sich eine Montagestraße für Wärmepumpen an. Hier darf der Bundeskanzler sogar selbst Hand anlegen und an einer Wärmepumpe mitschrauben. Geschäftsführer Maximilian Fiesmann ist am Ende ganz begeistert über das Interesse des hohen Politikers.
Ich glaube, dass wir das große Glück haben, einen Bundeskanzler in der Regierung zu haben, der sich interessiert und der nicht nur kluge Fragen stellt, sondern tatsächlich auch versteht.
Doch natürlich ist Olaf Scholz nicht nur aus Interesse an Technik nach Allendorf gereist. In einem Statement nach dem Besuch erklärt der Bundeskanzler erneut die Wichtigkeit von neuen Technologien für die Bewältigung des Klimawandels, für den Wirtschaftsstandort Deutschland allgemein, aber auch für die Unabhängigkeit von ausländischen Importen wie russischem Gas. Denn das wird in Zukunft nicht günstiger werden, betont der Bundeskanzler.
Was wir auch lernen ist, dass die Dinge, die wichtig sind für unseren wirtschaftlichen Wohlstand, für den Schutz der Umwelt und des Klimas, zugleich auch die Dinge sind, die dazu beitragen können, dass das Leben bezahlbar bleibt.
Bundeskanzler Olaf Scholz unterhält sich im Nachhinein noch länger mit Geschäftsführer Maximilian Fiesmann. Was genau besprochen wurde, erzählt mir Fiesmann nicht. Aber
ich glaube, dass große Einigkeit in der Bundesregierung in Summe besteht, dass man jetzt mit der Wärmepumpentechnologie eine Möglichkeit hat, die Unabhängigkeit Deutschlands zu erhöhen, vor allem in Verbindung mit eigen erzeugtem PV-Strom. Aber dass diese Wärmepumpentechnologie so klimaschonend wie möglich sein sollte, auch insbesondere was Kältemittel betrifft. Und das in den Gesprächen zu diskutieren, vor allem auch mit denjenigen, die diese Produkte entwickeln und produzieren. Das ist, glaube ich, eine tolle Entwicklung. Und dass der Bundeskanzler am Ende auch dazu beigetragen hat, mit den eigenen Händen, dass eine Wärmepumpe produziert werden konnte, ist umso toller.
Zu Gast beim Heizungshersteller Fiesmann in Allendorf im Kreis Waldeck-Frankenberg, Nicolas Frühling über den Besuch des Kanzlers dort. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, hat am Dienstag die Documenta besucht. Er hatte schon vorab die Documenta 15 kritisiert und gesagt, Antisemitismus hat keinen Platz in Kassel. Allerdings hatte er all dies gesagt, ohne persönlich auf der Weltkunstschau gewesen zu sein. Das hat er jetzt nachgeholt. Einzelheiten von Reporter Carsten Gohlke aus Kassel.
Vor dem Fridrizianum in Kassel gibt's kaum schattige Plätze und die Sommersonne scheint erbarmungslos auf die Besucher der Documenta, die hier auf Einlass warten. Es scheint kein Lüftchen zu wehen. Manche warten aber auch auf einen Besucher, der sich gerade die Ausstellung im Fridrizianum anschaut. Volker Beck, Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und einer der schärfsten Kritiker der diesjährigen Weltkunstausstellung in Kassel. Und dem schlägt dann bei seinem Erscheinen doch ein ziemlich starker Wind der Entrüstung entgegen.
Es kann nicht sein, dass Sie die ganze Documenta hier als antisemitisch betrachten.
Ingo Krause aus Kassel spricht aus, was in diesen Tagen wohl viele Besucher, aber auch Einwohner von Kassel denken. Beck steigt sofort auf den Disput ein.
Werden antisemitische Werke gezeigt in diesem Kontext?
Wie viel, bitte schön, von 1500?
Ja, mir ist jeder Antisemitismus zu viel.
Förmlich sucht er dann aber wieder den Kontakt zu Mikrofon und Kamera.
Die Documenta ist daran gescheitert, sich hier dem zu stellen, dass in diesen Werken Antisemitismus drinsteckt. Und sie schreibt drumherum, schreibt drüber hinweg, statt sich dem zu stellen und sich damit eine Auseinandersetzung zu stellen.
Schon lange vor Beginn der Documenta 15 hat er lautstark diese als antisemitisch angeprangert und dabei mit seinen Aussagen für viel Wirbel gesorgt. So hat er unter anderem die 15. Weltkunstausstellung in Kassel als Documenta der Schande und als antisemitisches Feuerwerk bezeichnet.
Und es gibt einen sehr starken pro-palästinensischen und anti-israelischen Unterton.
Bei Besuchern und Künstlern haben diese Aussagen kaum Widerhall gefunden. Im Gegenteil.
Sofort, wenn man an Kassel denkt, denkt man an die Documenta. Ich meine,
die Diskussion um antisemitische Dinge, die hier ausgestellt werden, diese Diskussion fand ich überspitzt. Und ich finde, das ist sehr vielfältig hier.
Auseinandersetzung, das ist ja das, was Kunst lebt. Und damit ist es vielleicht gar nicht so schlecht.
Und diese Vorverurteilung finde ich ein Stückchen weit desaströs, weil hier alle Künstlerinnen über einen Kamm geschert werden.
Grundsätzlich glaube ich, dass der Diskurs in Deutschland übertrieben war, ist so mein Eindruck.
Dass er seinen Rundgang ausgerechnet im Bereich für Kinder im Fridrizianum, aktuell Fritz School genannt, begonnen hat, mag für Beck sprechen. In der gleichen Halle findet eine Ausstellung von Kunstwerken statt, die autistische Künstler geschaffen haben. Themen wie der Kampf algerischer Frauen um Gleichberechtigung oder die Diskriminierung von Roma in Ungarn finden ebenfalls in dieser Halle statt.
Es wird hier versucht, eine Polarisierung einfach gegen Israel aufzubauen von manchen interessierten Kreisen. Und ich finde, daran sollte keiner mittun und sich hier für den Hass auf Israel vereinnahmen lassen, bloß weil er auch auf der Documenta ausstellt.
Sicherlich hat Volker Beck sich von seinem Besuch auf der Documenta viel mehr Aufmerksamkeit erhofft. Die ist weitgehend ausgeblieben. Aber eines muss man dem Kritiker dennoch hoch anrechnen. Er hat sich wenigstens mit eigenen Augen ein Bild von der wohl auch erfolgreichsten Kunstausstellung der Welt gemacht. Wenn auch sehr spät. Aber das hat er nun vielen anderen Kritikern der Documenta 15 voraus.
Volker Beck, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Kritiker der Documenta 15, hat die Weltkunstausstellung besucht. Carsten Gohlke hat darüber berichtet. Mit dem Fahrrad flüssig durch Offenbach kommen, daran arbeitet man momentan, denn die Initiative Radentscheid Offenbach und die Stadt Offenbach haben sich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um die Bedingungen fürs Radfahren deutlich zu verbessern. Gemeinsames Ziel ist ein durchgängiges Netz aus Radwegen und Fahrradstraßen. Die Hauptverkehrsachsen sollen so umgestaltet werden, dass Radlerinnen und Radler dort schnell und sicher vorankommen. Reporter Wolfgang Hetfleisch.
Es ist nicht überall in Offenbach ein Vergnügen, Rad zu fahren. Wer mal auf der Biberer Straße hinauf zum Stadion gestrampelt ist, kennt das. Und auch wer auf der wichtigen Nord-Süd-Achse Waldstraße in die Pedale tritt, weiß, Offenbach muss in Sachen Radverkehr noch viel tun. Eine neue Vereinbarung zwischen der Stadt und der Initiative Radentscheid weist nun den Weg, zur Freude von Bürgermeisterin und Mobilitätsdezernentin Sabine Groß.
Wir wissen auch über Studien, dass das Potenzial für Wachstum im Vergleich auch zu anderen Verkehrsträgern im Radverkehr am größten ist. Und wir wissen gerade in einer Stadt wie Offenbach, die so kompakt ist, die so flach ist, dass wir wirklich ein großes Potenzial haben, Leute zu motivieren, aufs Fahrrad umzusteigen.
Der Pakt mit der Initiative Radentscheid soll das weiter beflügeln. Dass es hilft, sich für den Radverkehr abzustrampeln, zeigt ein Blick auf den Mainradweg.
2019 waren 1400 Radfahrer pro Tag auf dem Mainradweg im Schnitt unterwegs. Wenn man von August 22 bis August 21 zurückschaut, dann waren es schon 1900, also 500 Radfahrer mehr im Schnitt pro Tag. Und da sieht man einfach, der Bedarf, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, ist groß.
Für Jochen Teichmann von der 2020 gegründeten Initiative Radentscheid ist die Vereinbarung mit der Stadt ein entscheidender Schritt.
Es waren tatsächlich 2 Jahre mühselige Arbeit, die da hinter uns liegen. Aber wenn wir das Gefühl gehabt hätten, diese Vereinbarung spiegelt nicht das wider, was wir gefordert haben, dann wären wir auch nicht zu einer Einigung gekommen.
Die sieht vor, dass die Stadt das Ziel, ein durchgängiges und leistungsfähiges Radverkehrsnetz zu schaffen, bei ihren Planungen besonders berücksichtigt. Bis 2027 will die Kommune jährlich 600.000 Euro bereitstellen und sich um zusätzliche Fördermittel bemühen. Schon im nächsten Jahr soll in der Verwaltung eine zweite hauptamtliche Stelle fürs Thema Radverkehr geschaffen werden. Dass sich was tut, werden die Menschen in Offenbach laut Jochen Teichmann noch in diesem Jahr merken.
Einer der wesentlichen Faktoren für diese Vereinbarung ist, dass wir nicht noch lange zuwarten, sondern dass wir tatsächlich jetzt beginnen. Und wir sind überzeugt davon, dass man auch mit einfachen Methoden, mit einfachen Maßnahmen ganz viel erreichen kann.
Damit der Prozess zielführend ist, wird ein beratendes Gremium berufen. Dort werden neben erwarteten Akteuren auch der ADAC und die Industrie- und Handelskammer vertreten sein.
Besser mit dem Rad durch Offenbach kommen, um das zu ermöglichen, hat man sich in Offenbach auf ein Maßnahmenpaket geeinigt. Ein Bericht war das von Reporter Wolfgang Hetfleisch. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.